Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Marco Schreil.
Guten Morgen und willkommen zu unserer Sendung. Heute ist ein Mann zu Gast, der in Großbritannien geboren und aufgewachsen ist und der sich in den 70er Jahren verliebt hat. Und weil die Liebe zu Berlin so groß war, dass es keine Mid- oder Long-Distance-Liebe werden sollte, ist er in seine große Liebe gezogen. Seitdem ist der britische Musiker Mark Rader in Berlin zu Hause. Guten Morgen.
Guten Morgen, Marco.
Oder ist es bei Ihnen schon guten Tag?
Nein, ich bin früh aufgestellt, aber es ist noch nicht so weit.
wann stehen Sie denn auf in der Regel?
Normalerweise um 5 Uhr.
Ja, das ist mir zugetragen worden. Und Sie gehen aber auch nicht früh ins Bett, ne?
Auch nicht, nee.
Wann sind Sie gestern?
Also für manche Leute ist es früh, weil ich gehe gegen 2 Uhr ins Bett.
Das heißt, Sie kommen auf 4 Stunden Schlaf Maximum?
Ja.
Mehr brauchen Sie nicht?
Nein. Aber schon immer. Als kleines Kind.
Haben Sie eine Ahnung, woher das kommt?
Ich bin Zwilling. Meine Schwester kann 24 Stunden schlafen.
Sie meinen, die holt das
sie
für Sie
Sie hat meine
auf.
Gene geklaut.
Sie haben gerade schon gesagt, ein typischer Kurzschläfer. 1-2 Uhr ins Bett, 5 Uhr wieder raus. Was sagt Ihre Frau dazu? Die muss sich ja irgendwie anpassen, oder?
Komm zurück.
Sie sagt, mach keinen Quatsch, komm zurück. Das sagt sie wahrscheinlich dann jeden Morgen, oder wie?
Jeden Tag.
Ja. Wenn Sie wenig Schlaf brauchen und so früh aufstehen, wie müssen wir uns das vorstellen? Gehen Sie zuerst zur Kaffeemaschine? Machen Sie erst irgendwie so eine Musikquelle an?
Ja, also ich muss erst mal eine Tasse Tee trinken. Ich bin doch Briter. Ich bin Teeholic. Und dann so muss ich irgendwie etliche Tassen Tee trinken erstmal. Und ich mache mir erstmal duschen und so weiter und dann Zähne putzen und so weiter. Und dann geht es zur Arbeit. Aber eigentlich in diesen Stunden, bevor ich ins Studio gehe, die sind die Stunden, wo ich die ganzen anderen Kram abarbeite.
Das heißt, Sie machen Ihre E-Mails morgens um 5.30 Uhr?
Ja, also so, weil ich habe auch Kommunikation mit anderen Teilen der Welt. Und die sind entweder in der Nacht oder sind im morgens früh.
Hm. Ja. Machen Sie sich Musik dazu an?
Ja, also nicht immer. Also eigentlich, ich habe Kopfhörer und höre ich Musik über Kopfhörer, um meine Frau nicht zu stören. Aber ich höre eigentlich das, was ich produziert habe, Tag vorher, höre ich denn das irgendwie morgens früh an, mit frischen Ohren, um zu sehen, ob alles stimmt und so. Mhm. Und so Sachen.
Als Musikproduzent sind Sie seit einiger Zeit wieder tätig. Womit beschäftigen Sie sich jetzt so gerade?
Jetzt gerade mit einer neuen Platte von einer chinesischen Band namens Stolen.
Mhm.
Ich bin jetzt gerade dabei, deren LP zu enden. Ja, also wir sind gerade dabei, wir haben nur so, glaube ich, 3 Stücke noch zu tun. Und dann sind wir damit fertig. Und dann habe ich dann gleich danach eine andere Band aus China.
Dann machen wir mal so einen kleinen Cliffhanger. Ja? Mit Stolen beschäftigen wir uns ganz am Ende unseres Gesprächs nochmal ganz ausführlich. Musikproduzent, um mal so Schritt für Schritt an Sie heranzukommen, Herr Rader. 1958, 5. Januar, Steinbock in Manchester geboren, dort aufgewachsen. In was für eine Familie sind Sie geboren worden?
Also eine sehr harte Arbeiterklasse-Familie, kann man sagen. Also mein Vater war früher Matrose und meine Mutter hat früher, während des Krieges, hat sie in Flugzeugfabrikation gearbeitet und dann hat sie dann später irgendwie so eine Autoversicherung gearbeitet. Aber wir haben am Stadtrand von Manchester gewohnt, in so einem Council House. Und wir sind also richtige Arbeiterklasse-Familie.
Was ist ein Council House?
Also ein Council House ist vom so ein stadtgefördertes Hause-Projekt.
Hm, also günstiger, man wohnte günstiger.
Ja, so zur Miete. Ja, so, ja. Aber es war so ein Miethaus.
Welche Musik wurde zu Hause gespielt?
Also meine Eltern haben immer so Jim Reeves und so eine Sachen gehört. Mein Vater war ein bisschen mehr progressiver. Mein Vater hat eigentlich schon auch Sachen gehört, was ich gehört habe später. Ne? Dann kam irgendwie auch langsam auf den Geschmack. Ne? Und so ein bisschen, so manchmal so Pink Floyd und Santana und sowas. Und so fand er das interessant. Mhm. Mein Vater war als Matrose, der war so Weltreisender und so. Und er kannte sehr viele verschiedene Kulturen. Und er war sehr offen für so eine Sachen und war nicht so eingeschränkt. Aber meine Musik war immer zu laut.
Ich wollte das gerade sagen. ich kann mir gut vorstellen, dass Mutter wahrscheinlich dann ab und an mal gesagt hat, kann das auch leiser gehen, bitte?
Ab und an? Jeden Tag. Jede 5 Minuten so. So laut, mal so leise.
So, also dann waren Sie so nebenbei, also mit Vaters Musik dabei und mit der Musik der Eltern mal gesagt. Woher kam dann so dieses Interesse, sich selbst intensiver mit Musik zu beschäftigen?
Das kam von einem älteren Cousin von mir. Also der musste mit mir irgendwie samstags irgendwie beschäftigen und er wollte eigentlich nur Platten kaufen, so hat mich mitgeschleppt.
Musste den Kleinen mitnehmen, ja.
Genau. Und er musste mich dahin schleppen zum Platten anhören. Und dann hat er mich, damals irgendwie im Plattenladen gab es so eine Art, so eine Telefonbox, so kann man vorstellen, so eine Art Kiste, so ein kleines Räumchen, so groß wie eine Telefonbox. Und dann hat er mich da reingeschmissen und dann einfach an der Platte gewählt. Und weil er so auf so eher progressiver Musik stand, habe ich denn das alles zu Ohren bekommen, so schrägste Sachen, so wirklich so Interstellar Overdrive von Pink Floyd und sowas und Jimi Hendrix natürlich irgendwie in so eine Sachen. Und ich wusste nicht, was das für Musik ist, aber ich war sehr fasziniert, weil es war Musik, die man eigentlich nicht im Radio gehört hat.
Ja. Für welche Platte haben Sie dann das erste Mal Geld ausgegeben?
Meine erste Platte war Telstar von The Tornados. Das war 1962. Meine Mutter hat mir das Geld gegeben und gesagt, so kauf diese Platte, weil ich sie immer ständig immer so gesagt habe, wieso spielen sie das nicht normal im Radio? Das lief nur einmal im Radio, morgens früh. Und ich wollte das nochmal hören. Und dann, irgendwann, sie war so genervt, sie hat mich dann zum Plattenladen geschleppt und sie meinte, hier ist das Geld, geh mal. So, du kaufst das Platte.
Haben Sie die Platte noch?
Ich habe die Platte noch, ja klar. Und das erste LP, was ich gekauft habe für mein eigenes Geld, war Jimi Hendrix Electric Ladyland. Ich wollte das kaufen, weil ich habe das immer gehört im Plattenladen und ich wollte immer die Platte hören mit den nackten Frauen drauf. Ich war 11 Jahre alt und es war immer anders, die Platte. Ich wusste nicht, dass es ein Doppelalbum war. Ich habe das erst später erfahren, als ich die Platte dann tatsächlich gekauft habe. Es war immer wieder anders.
Die Geschichte mit den Platten, das hat sie ja auch angezogen. Ne? Sie haben relativ zügig in einem Plattenladen gejobbt, dann mal unterbrochen, um Werbegrafiker zu lernen und das war ihnen dann zu langweilig. Ne?
Ja, ich hab beides gleichzeitig gemacht. Ich habe immer so am Wochenende im Plattenladen gearbeitet und dann, als ich dann in diesem Job als Werbegrafiker hatte, immer in meiner Mittagspause bin ich auch in den Plattenladen gegangen. In meiner Mittagspause habe ich dann gearbeitet. In dieser Stunde.
Ausrufezeichen,
und dann irgendwann gesagt so, ich gehe jetzt zum Beispiel, und dann irgendwann habe ich den Job beim Grafiker geschmissen und gesagt, ich arbeite nur im Plattenladen. Aber das war so eine wirklich zu der Zeit, es war gerade so kurz nach der, so etwa so kurz, so 76 war das gewesen und es war kurz vor der Punkrock-Explosion gewesen. Und das hat irgendwie meine Leben verändert komplett.
Wenn Sie über Ende der 70er sprechen, was hat Sie denn zu dieser Zeit nach Berlin gezogen? Was hat Sie aus Manchester weggezogen?
So, ich bin erst nach Deutschland 76, als ich 18 war. Ich habe einen Ausweis besorgt und dann bin ich irgendwie im Sommer 76 nach Deutschland gefahren. Einfach nur zu sehen, was ist in Deutschland. Weil eigentlich, ich war fasziniert von dieser Musik, was aus Deutschland kam. Diese ganze Krautrock-Zeugs Anfang der 70er. So Faust und Klaus Schulze und so eine Sachen, Tangerine Dream, also diese Musik, ja, also es war alles damals irgendwie so sehr schräge Musik, so Kraftwerk damals war so sehr jazzartig fast, ne? Also es war überhaupt nicht wie das Kraftwerk, die man heute kennt, aber es war sehr experimentell und das hat mich total fasziniert, weil es war ganz anders als die Musik, die man in England hatte und ich dachte, ich kann nach Deutschland fahren und ein paar Platten abstauben. Und dann habe ich immer gefragt, was ist mit Berlin? Und dann hat David Bowie eine Platte in Berlin produziert, Low. Und es klang total anders. Das war auch so mit Brian Eno, diese Ideen. Und ich war sowieso Eno-Fan von Roxy Music Zeiten. Und das hat mich total fasziniert. Und ich dachte, ich muss nur noch mal hin. Und dann bin ich irgendwie das Jahr darauf bin ich auch noch mal hingefahren, 77. Und ich habe immer gefragt, so ich überlege, ob ich nicht nach Berlin fahre. Und die Leute haben mich immer so gesagt, was willst du in Berlin? Da ist nichts zu finden da. Die war sehr, sehr abweichend. Sowieso. Und das hat mich natürlich die Interesse geweckt. Und ich musste dann hin. Und so 78 bin ich nach Berlin gefahren, eigentlich nur um Platten zu kaufen. Ich dachte, wenn keiner da hinfährt, dann gibt es bestimmt Plattenläden mit ganz alten, verstaubten Krautrockplatten, die ich eigentlich jetzt aufstauben kann.
So, und dann kam diese große Liebe. Über diese Liebe zwischen Ihnen und Berlin können wir gleich noch ausführlich sprechen. Ja. Wir haben hier Musik aufliegen, und zwar Musik von Ihnen und Alanas Chosnau, litauischem Sänger, Ende 40. Wer oder was hat Sie denn zusammengeführt? Ein litauischer Sänger und ein britischer, in Deutschland lebender Musikproduzent. Wie sind Sie zusammengekommen?
Ich bin auf einem Filmfestival in Vilnius eingeladen mit B-Movie. Und ich habe einen Auftritt gehabt vor der Film. Und danach hat Alanas mich angesprochen und meinte so, er ist Sänger und in einer Band. Ich wusste zu der Zeit nee, gar nichts über ihn eigentlich. Und dann hat er mir erzählt ein bisschen über seine Werdegang und dass er als Kind aus Irak geflüchtet ist. Sein Vater ist irakischer Kurd und seine Mutter ist Litauerin. Mhm. Und als Saddam Hussein das Krieg mit Iran angefangen hat, ist er dann nach Vilnius geflüchtet und hat bei seinen Großeltern gewohnt. Und natürlich, das war damals die Sowjetunion. Und er ist aufgewachsen in diese Sowjetunion-Zeiten. Und er hat keine Ahnung, was irgendwie seine Zukunft sein wird, außer dass er in einer Fabrik arbeiten würde. Wünschgemäß wollte er eigentlich ein Sänger sein. Er wollte irgendwie so auftreten. Ja. Aber zu der Zeit in kommunistischen Ländern war das einfach kaum möglich.
Wenn wir das jetzt hören, was Sie zusammen machen, dieser Titel All You Need to Love, ja. Beschreiben Sie uns doch mal bitte, bevor es losgeht, was das für Musik ist.
Meine Musik. Ich kann das gar nicht beschreiben. Also ich habe alle Einflüsse aus meinem Leben und das, was ich höre, kommt natürlich wieder zurück in meine eigene Musik. Und ich versuche das irgendwie so, es hat ein bisschen Techno, es hat ein bisschen 80s, es hat ein bisschen alles zusammen. Also, und auch natürlich auch das All You Need to Love ist ein bisschen auch angehaucht ein bisschen an diesen Beatles-Titel natürlich. So, das war Absicht gewesen.
Sie haben ein Wort ausgetauscht.
Ja, ich habe die Worte ausgetauscht.
Aus All You Need Is Love and All You Need To Love, Alanas Chosnau und Mark Reeder, der unser Gast ist im Deutschlandfunk Kultur. Alanas Chosnau mit Mark Reeder, unserem Gast im Deutschlandfunk Kultur, All You Need to Love. Sie haben gesagt, hat was von 80s, sehe ich auch so, Synthesizer. Ich habe so ein bisschen eine Mischung aus Depeche Mode und Erasure im Kopf.
Ja, ich höre so eine Musik auch. Ja? So ist es nicht. Aber ich mache diese Art von Musik schon seit immer eigentlich. Und ich hatte so eine Auszeit, kann man sagen, indem dass ich mich irgendwie so in den 90er mich für Techno und Trance-Musik irgendwie interessiert habe. Und so, aber eigentlich mache ich diese Art von Musik schon seit immer.
So tanzbare elektronische Musik.
Ja, also Musik mit irgendwie mit einem Message. Ich meine, wir sind in einer Zeitalter jetzt gekommen, wo die Leute wieder ein Wort zum Wort kommen können. Ja? Weil überall in der ganzen Welt sprechen die Leute auch wieder ein bisschen Englisch jetzt inzwischen. Damals, vielleicht so Anfang der 90er, war das nicht so der Fall.
Haben Sie das so wahrgenommen, ja?
Ja, ja. Und ich finde das auch so. Und irgendjemand in Kolumbien oder in China, die müssen irgendwie ein bisschen Englisch können, um irgendwie ins Internet zu kommen zu können. Und zu kommunizieren auf irgendwelche Plattformen, Facebook oder was weiß ich, WhatsApp, Instagram und so. Mhm. Und die Kenntnisse ist größer geworden. Und durch dieses Englisch sprechen können, kann man auch was sagen und seine Meinung dazu sagen.
Ja, und wenn man diese, ich bezeichne sie jetzt mal so als eine Art Synthi-Pop, ja, wenn man das macht, muss man ja auch mit diesem Synthesizer professionell umgehen. Wann haben Sie damit begonnen? Wann ist dieses Wort Synthesizer zum ersten Mal in Ihrem Leben aufgetaucht?
68. So war das. Also ich weiß ganz genau, wann das war. Mein Cousin wollte eine Stereo-Platte, Plattenspieler kaufen. Und ein Typ, der hat seine Plattenspieler vorgestellt, seine Stereogram war das. Das war so ein Kabinett mit Lautsprecher und Plattenspieler drin. Und er hat Switched on Bach von Walter Carlos gespielt. Und das war so Bach. Irgendwie Brandenburg Concerto auf Synthesizer. Mhm. Und ich war, was ist denn das? Es war so, es klang so Science Fiction. Und ich war von diesem Moment an total begeistert von diesem Sound. Ich dachte aber, dass der Synthesizer hieß Simplifier. Ich wusste gar nicht, dass es ein Synthesizer ist. Das Wort war neu, das kannte ich nicht. Und ich habe gesagt, ich habe eine Platte gehört, das hat einen Simplifier drauf. Aber alle meine Freunde waren total.
Ist denn der Synthesizer, weil er ja auch gern so verschrien ist, ne? Ist er denn ein Simplifier?
Nein, es ist ganz im Gegenteil. Das ist ein Instrument mit unbegrenzten Möglichkeiten. Ja, eigentlich. Und auch die Entwicklung des Synthesizers, es wird immer enormer, also immer größer.
Mark Reeder ist unser Gast im Deutschlandfunk Kultur, der sozialisiert ist in Manchester. Man muss ja schon sagen, in einer Stadt, die in den 70ern musikalisch weit vorn war. Ne? Viele Bands haben sich da gegründet, super Location für Musikerinnen und Musiker. Und dann hat es sie nach Berlin gezogen. Können Sie mal beschreiben, wie sich dieser erste Kontakt mit Berlin, wie sich das angefühlt hat? Wie schnell wussten Sie, Berlin, das ist meine Stadt, hier gehöre ich hin?
Naja, also das war sofort. Also in der Nacht, ich bin in die Nacht gekommen und ich wusste gar nicht, was ich von Berlin, ich habe nichts gesehen. Ich habe Kodamm gesehen und ein bisschen Schöneberg gesehen. Ich wusste gar nicht, was auf mich zukommt, bis auf den nächsten Tagen. Und dann war ich in Ost-Berlin und nach dem dritten Tag oder sowas. Ich habe ein bisschen West-Berlin geguckt, sehen, was um meine unmittelbare Umgebung hier, Nollendorfplatz war, Winterfeldplatz. Und dann war ich in Ost-Berlin. Und ja. In Ost-Berlin war das entscheidende Moment, wo ich dachte, ich muss ja nicht nochmal hier, ich darf noch nicht weggehen, ich muss das erstmal mehr erkundigen. Was ist das für eine Welt? Es war so wie so eine, ich kannte meine Westwelt, ne? So England, Manchester, so, ich war auch in Frankreich, in Belgien und so weiter. Das kannte ich, das war schon relativ normal. Aber diese Ost-Berlin, das war wirklich für mich, als ob ich irgendwie so auf einen ganz anderen Planet runtergebeamt wurde in so eine Welt, die ähnlich war mit meiner eigenen, aber ganz anders war. Ja. Mit ganz anderen Sachen. Das war faszinierend.
Wie häufig konnten Sie da hin?
Na, als Brite konnte ich eigentlich jeden Tag hin, weil ich konnte über Checkpoint Charlie rübergehen nach Ost-Berlin. Ich musste keinen Antrag stellen oder sowas. Konnte jeden Tag hin, das habe ich auch getan. Und natürlich... So die erste Woche haben sie wahrscheinlich gedacht, ich ist nur ein Tourist, aber irgendwie nach zwei Wochen waren sie dann schon ein bisschen schon.
Ja, die kannten sie schon, ja.
Jeden Tag haben sie mich auch gegrüßt. Ja. Hallo, sie schon wieder.
Und dann haben sie diese Kontakte wahrscheinlich auch irgendwie geschaffen zu Musikern, kann ich mir vorstellen? Oder sind sie nur zum Gucken und Kaffee trinken?
Erstmal gucken, was gibt, wie ist es, ja. Und dann mit der Tram fahren bis zum Endstation und so weiter. Habe ich alles gemacht, irgendwie so, um ein besseres Bild von diesem Ost-Berlin zu bekommen. Und dann irgendwann habe ich gedacht, dann hier muss irgendwie auch eine Musikszene geben. Ich war auch im Plattenladen. Ich habe irgendwie die Platten gesehen, was die da hatten. Und habe auch welche gekauft. Ja, so. Und dann habe ich
von Amiga?
Ja, von Amiga, ja, genau. Und da hatte ich mir das alles so progressive, so Rock-Arien und so, Sternmeißen-Kombo und so eine Sachen. Da dachte ich mir, da muss was anderes geben. Da haben sie vielleicht so eine Jugendmusikszene, so wie in England, so wie Punkrock und so. Aber die Leute sahen nicht so aus, als ob sie jemals Punkrock gesehen oder gehört hatten.
Sind Sie da immer allein gegangen, weil Sie das konnten als Brite? Oder haben Sie auch mal Freundinnen und Freunde mitgenommen, um zu sagen, das musst du dir angucken?
Erstmal allein. Also erstmal, ja. Also fast eigentlich immer alleine. Nur selten mit jemandem. Und dann, das war später, dann mit meinem Bandpartner von den Unbekannten, Alistair, der war auch Brite. Wir sind dann oft zusammen irgendwie nach Ost-Berlin gefahren oder Osten generell. Aber eigentlich war ich fast immer alleine.
Ja. Und dann haben Sie sich gedacht, die Toten Hosen, diese verrückten Jungs aus Düsseldorf, die müssen da ein Konzert machen. Das ist jetzt mal so aufgeploppt, ne? Dieses 40-jährige Bühnenjubiläum der Toten Hosen. Plötzlich ist da Ihr Name. Sie haben echt dieses Konzert in Ost-Berlin mit organisiert, ne?
Es war meine Idee und es war, ich habe so ein bisschen vorher war ich in Prag und ich habe mit irgendwelchen Dissidenten in Prag kennengelernt und für die habe ich auch gespielt in Tschechoslowakei. Und ich wusste, dass irgendwie, wenn es in der Tschechoslowakei möglich ist, es muss irgendwie einen Weg geben in Ost-Berlin. Aber ich kannte auch keinen, der das irgendwie wusste, wo man sowas machen konnte, bis ich irgendwie zufälligerweise über eine Bluesmesse in der Kirche gehört habe. Und dann bin ich auch zu der Kirche hingefahren und gefragt, ob ich da Konzert geben kann. Und der Priester meinte zu mir, das ist kein Konzert, das ist ein Gottesdienst. Sie müssen beten. Und ich, ja, ich mache alles. Ja. Und dann habe ich dann erstmal mit meiner Band, wollte ich mit den Unbekannten erstmal das Konzert machen. Aber keiner hat einen Synthesizer natürlich in Osten und keiner hatte eine Schlagzeugmaschine. Also es ging nicht. Und ich war als Sound Engineer war ich unterwegs mit den Toten Hosen und ich habe die einfach gefragt, weil ich halt deren Musik hatte ich eigentlich nach Osten immer geschmuggelt auf Kassette für meine Freunde im Osten, meine Punk-Freunde im Osten. Und dachte ich mir, die singen auf Deutsch und die brauchen nur Gitarren und Bass und Schlagzeug, das ist bestimmt viel einfacher als meine Band. Und da habe ich dann die Hosen gefragt, wenn wir nächstes Mal in Berlin sind, hast du Lust, das zu machen? Und dann habe ich meine Freundinnen, sind so zwei Freundinnen von mir, aus Punk-Girls, habe ich sie gefragt, wo wollt ihr das denn machen, wenn wir das können? Und ich meine, das musst du überlegen. Ja? Das ist erst für euch, wenn das klappt und wir das machen, durchziehen und die Stasi kommen und den Gig stürmen, dann euer Leben wird für immer verändert sein. Für mich würde ich rausgeschmissen und das war's. Ne? Und überlegt euch, und sie vielleicht so 10 Sekunden überlegt. Und
durchgezogen.
So, ja, wir machen das. Ne? Ja. So, die wollten dieses Risiko, wie ich immer hatte, für nicht Kassetten geschmuggelt habe, wollten ja nicht dieser Adrenalinstoß.
Das war 83, ne?
Das war so am März 83 gewesen. Ja. Und wir haben auch 5 Jahre später ein zweites Konzert dann auch gemacht.
Mhm. Ja. Aber immer nur so ein paar Minuten. Ne?
Ich hab die Leute gesagt, so 30 Leute. Die dürfen nur 30 Leute einladen. Okay. Und der Grund, warum ich das gesagt habe, war, weil in Manchester, die Sex Pistols haben ein Konzert in Manchester gegeben, im Juni 76. Und da waren nur 30 Leute. Mhm. Und aus diesen 30 Leute haben etliche Bands gegründet. Ja. Joy Division, Smiths und so weiter.
Wir haben gerade ganz intensiv über Ost-Berlin gesprochen. Nun sind Sie ja aber gekommen und in West-Berlin zu Hause. Ja. Zuerst in Schöneberg, dann in Kreuzberg. Ja. Beschreiben Sie doch mal bitte, warum ist es Kreuzberg geworden und bis heute geblieben?
Das, weil die Wohnung halt nur 80 Mark gekostet. Ganz einfach. Ja, so, ich hatte irgendwie dieses Angebot bekommen, irgendwie diese Wohnung zu besitzen und dann habe ich das einfach so aufgenommen. Ja.
So, und dann ist die halbe Welt bei Ihnen zu Gast gewesen. Sie haben gerade Joy Division angesprochen, britische Band, Ian Curtis, der hat bei Ihnen gewohnt.
Nein, Ian nicht. Nick Cave hat bei mir gewohnt, kurzzeitig. Aber so, das war so, ich habe Joy Division eingeladen nach Berlin für ein Konzert im Kampkino. Und zwar, ich habe gehört, dass sie spielen in Köln und ich habe dem Manager erzählt, der ist ein alter Freund von mir, irgendwie, ja, die können nach Berlin kommen, das ist auch nicht so weit. Guck mal, auf die Landkarte ist nicht so weit. Ich habe nicht gesagt, dass sie müssen durch die Todesstrecke da, die DDR und so. Aber es dauert irgendwie so etwa länger. Ja. Aber die sind, und ich habe das sowieso Ian gesagt, Berlin war interessant wegen des Krieges, Ende und so weiter. Und er war fasziniert von der Geschichte und ich konnte die Band überreden, dass sie doch nach Berlin fahren. Mhm. Und dann musste ich einen Conny Konczak überreden, dass er dieses Konzert im Kant-Kino macht. Mhm. Und das, dann, das war ein legendäres Konzert, waren nur 58 Besuche.
Wenn Sie jetzt gerade schon vom Kino sprechen, hier bei uns in der Redaktion sprechen alle über Film, B-Movie, Lust und Sound in West-Berlin. Ja. Da sollten Sie ja eigentlich nur so ein bisschen reden, ne? Also wir treffen den mal, aber da haben sie ja maßgeblichen Anteil dran, dass alle an diesem Film kleben.
Ich sollte gar nicht reden, ich sollte einfach nur die Musik restaurieren für den Film, mehr nicht. Und ich habe gedacht, ich hab ein paar Aufnahmen, wenn du Aufnahmen von Berlin suchst, aus der 80er habe ich welche. Ja. Und dann kam es dann ins Gespräch, so, was hast du da eigentlich gemacht? Und dann die Leute, die haben mich ein bisschen recherchiert und dann haben sie gesagt, erzähl mal deine Story von deiner Seite aus, als Brite in Berlin, dein West-Berlin. Weil es ist nicht, wenn es eine deutsche Geschichte gewesen wäre, wäre das vielleicht ganz traurig oder so, über diese Ost-West-Trennung oder so, keine Ahnung was. Und für mich war das immer so mit einem ganz anderen Auge gesehen, diese West-Berliner Szene.
Was haben Sie denn da gesehen? Also was für eine Kultur, Kunst, Musikszene haben Sie in West-Berlin gesehen?
Ich habe eine Freiheit gesehen, in eine ganz andere Art und Form, wie ich es aus England kannte. Als Punkrock in England explodierte, wollte jeder irgendwie das was zwar mitmachen, es war sehr realistisch und so weiter, aber es war immer gebunden an eine Hauch Erfolg, ja, dass man Erfolg hat und dass man rauskommen kann aus dieser Misere, wo wir gewohnt haben. Und könnte man dann vielleicht verreisen und Geld verdienen und so weiter. Und in Berlin war das eine ganz andere Art von Energie und Ideen, weil die Leute, die sind schon hier geflüchtet. Die waren alle hier geflüchtet. Die Wehrpflicht, Flüchtlinge, und Künstler und alles Mögliche, die waren alle in Berlin geflüchtet. Und das war dann so natürlich eine ganz andere Art von Ausdruck. Die Musik war so eine sehr ausdrucksvolle Musik. Es war ganz anders. Es war auch nicht mit Popmusik oder Punkrock in dem Sinne so gebunden, wirklich. Das war also die meisten, die ich gekannt habe, zumindest, haben sehr, sehr schräge Musik gemacht, sehr abstrakte Musik, so sehr kunstvoll. Und es hauchte sich mehr eher an diese ganzen Geschichten, so wie Faust oder so, oder neu. So, das, was mich auch sofort ansprach. Und es war sehr frisch und sehr neu und sehr ideenreich. Und ich war fasziniert. Es hat nichts mit Kommerzialität zu tun. Es war nicht, dass man so Musik gemacht hat, um Popstar zu sein. Das kam etwas später mit Nene.
Das klingt nach einer ganz großen Versuchung auch. Wie, wenn man sich in dieser Szene damals bewegt hat, wie groß war auch die Versuchung, so Drogen zu nehmen?
Ich glaube, es war immer da gewesen. Es war da von meiner Jugend auch noch da. Ja? Also die Geschichte, so dass man damals in unser Plattenladen, wir haben immer so Räucherstäbchen gehabt, um das Geruch von Marihuana zu vertuschen. Ja? So, es war immer da. Ja? Ich hab noch nie geraucht in meinem Leben. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Aber ich hab so Haschisch gegessen. So. Ich habe das irgendwie so ausprobiert. Und in Berlin war das auch da. Aber das war nicht das treibende Kraft. Das treibende Kraft war ganz anders. Das war so, das wünscht sich irgendwie was Neues zu tun. Die Sachen von damals aus den frühen 70er Jahren, diese ganze Rockzeugs, was aus Briten in Amerika immer hier dominiert hat, war das eine Möglichkeit, irgendwie diese Dominanzen wie abzuwerfen und eigene Wege zu gehen. Und so Gudrun Gut zum Beispiel, das war eine der ersten Personen, die ich hier getroffen habe, das kreative Kernpunkt war für mich eigentlich ist Gudrun gewesen. Sie hat im Sensor-Plattenladen, so ein kleiner Plattenladen gearbeitet, der eigentlich fast ausschließlich englische Platten verkauft hat. Aber sie hat irgendwie so etliche Projekte gespielt und war sehr aktiv und ich fand das immer total faszinierend, dass sich von sie aus irgendwie wirklich alles entwickelte.
Sie haben vorhin fast nebenbei dem Techno den roten Teppich ausgerollt. Der begleitet Sie Ihr ganzes Leben schon, ne?
Ja, also von Anfang an. Eigentlich die musikalische Entwicklung von so High-Energy-Disco-Musik, was ich damals auch mit meiner Band Shark Vegas versucht zu machen habe, das begleitet eigentlich weiter bis irgendwie in die Techno-Zeit, so Anfang der 90er.
Was hat Techno, was andere Musikstile nicht haben?
Naja, es war sehr instrumental. Und dadurch, dass es keinen schwer zu verstehenden Text hatten, hat das dann natürlich eine große flächendeckende irgendwie Fankreise gefunden, irgendwie auf die ganze Welt, vom Ost bis Westen, ne? So von Südamerika bis China. Oder weil die Leute das eher verstanden haben. Das war so treibende, so eine ganz andere Art von Ausdruck natürlich auch mit der Musik. Aber das war so dieses 4-4 Takte, die einfach die Leute einfach das Herzschlag der Zukunft gegeben hat. Irgendwie so, man hat vorgestellt, das ist jetzt die Zukunft.
Ordnet sich Stolen, diese Band, da ein?
Naja, Stolen ist eine sehr junge Gruppe eigentlich. Ja, die sind irgendwie mit 20er. Und China ist jetzt so kurze, eigentlich kann man sagen, Anfang der 2000er Jahre, irgendwie erstmal angefangen, seine Füße zu finden, was Musik angeht. Dass sie überhaupt Zugriff zu westlicher Musik hatten und so weiter, ist erst Anfang der 2000er gekommen. Und durch natürlich so eine Streaming-Plattform, die sehr, sehr eng ausgewählte Westmusik spielen durfte, erstmal irgendwie die Band konnten sich nur an so Sachen so wie amerikanische Rockmusik sich orientieren. Und erst später haben sie dann Joy Division und den Techno und was weiß ich alles über ihre Video. Es ist Franzose, der wohnt in China, in Chengdu. Und er hat irgendwie so eine kleine Bistro und da hat er einige Visuals gemacht und er hatte aber auch ganz andere musikalische Geschmack und hat irgendwie die Leute dann damit eingeweiht in diese andere Musik.
Dann weihen wir doch mal unsere Hörerinnen und Hörer ein in das, was sie da mit Stolen zusammen machen. So klingt das. ganz ehrlich, Herr Reeder, ich höre da auch 80er raus.
Ja, das ist Retro-Modern-Music. Ne? Das ist Retro-Modern-Music. Das ist Musik, die so die jungen Leute draußen da irgendwie hören. Diese ganzen alten Sounds, weil die Synthesizers jetzt wieder zugänglich sind über Plugins für Synthesizer-Plugins für Studio und so. Dass man Zugang zu älteren Geräten hatte. Und das natürlich gibt das dieses Feeling auch von damals. Ich meine, die 80er Jahre waren eine ganz andere, interessante Zeit. Mhm. Und das hat irgendwie so 20, 30 Jahre später, irgendwie so kann man so mit ganz anderen Augen diese Zeit angehen und damit Sachen rausziehen und das in die Musik. Und bei Stolen war das genau das Gleiche. Ne? In ihrer Musik ist Rockmusik, ist Popmusik, ist Techno, ist Rap und alles Mögliche. Alles in ihrer Art von eigenen Stilistik. Ne?
Und wie bringen Sie Ihren Stil und deren Stil denn zusammen? Die sind in China, Sie sind in Berlin. Wir hatten und haben eine Pandemie. Ich kann mir vorstellen,
das war sehr schwierig.
Haben Sie sich schon jemals live gesehen?
Ja, okay. Live, ich war da in Chengdu und habe ich mit denen die erste Demos gemacht und dann war ich dann für ihre erste LP-Fragment, was wir gemacht haben, zusammen 2018. Mhm. Und die waren auch hier. Und dann haben wir das dann hier in Berlin gemacht.
Mhm. Und dafür haben Sie ein Label reaktiviert.
Genau, mein Label MFS, also Master Money for Success, habe ich gesagt, okay, gut, ich lasse mein Label wieder aufleben, weil ich habe mein Label auf Eis gelegt. Mhm. 2008, weil ich gelangweilt war eigentlich. Und da dachte ich mir, wenn ich eine neue Band finde, dann würde ich das wieder reaktivieren. Und mit Stolen habe ich die gefunden. Mhm. Und ich war mit Stolen auf Tour mit New Order, der letzte Europa-Tour mit New Order, haben Stolen als Support Act gespielt.
Das passt auch zusammen.
Ja, das passt gut zusammen. Und die waren sehr begeistert natürlich, ne, New Order. Das ist irgendwie so eine junge Band, aber mit sehr viel Energie. Wir haben auch hier in Berlin gespielt und in so einem kleinen Club in Kreuzberg, in Maze. Und das war sehr, sehr, sehr schön. Und für die war das auch interessant, in so einer Art zu spielen.
Wie schaffen Sie es denn, deren Energielevel irgendwie zu halten? Jetzt so eben, die haben quasi schon mal dran geschnuppert, dran geleckt, an dieser großen Bühne und jetzt gerade geht's nicht.
Ja, also im Westen geht's nicht. Ja. Mhm. So, aber im Osten, also in China geht's wohl, weil durch die Pandemie mussten die Veranstalter an ihre eigene Künstler reinschauen. Früher war das immer alles, was aus dem Westen war.
Es gibt Konzerte in China gerade?
Ja, also jetzt gerade ist es kritisch natürlich, weil wieder eine Welle von Coronavirus gerade irgendwie erschienen ist. Aber bis vor kurzem war das möglich. Die haben Konzerte gespielt, Veranstaltungen, Festivals aller Arten. Ja. Und dadurch, dass sie singen auf Englisch, weil sie wollten unbedingt, dass ihre Botschaft weitere Zuhörer bekommt, weil sie wissen, dass wenn sie nur auf Chinesisch singen, nur Chinesen wird ihre Musik verstehen und hören, wollten sie ein bisschen weiter raus. Und das war auch so eine gute Entscheidung für sie, weil in China selber sind die das Nächste an eine englische Band, wie man kommen kann. Und daher sind sie jetzt irgendwie Festival-Headliner.
Hm. Ich würde sehr gerne noch zwei Worte über MFS verlieren. Dieses, wie heißt es richtig?
Masterminded for Success.
Ja, und viele werden sagen, MFS steht für Ministerium für Staatssicherheit.
Ja, viele vielleicht, ja. Also ich habe auch absichtlich diese drei Buchstaben ausgewählt. Ja, ich wollte auch, dass die Leute das nicht vergessen.
Ja, wann war das, als Sie es gegründet haben?
Das war 1990.
Und da haben Sie gesagt, diese drei Buchstaben, die nehme ich mir jetzt, dass die Menschen in Berlin oder in der generell. DDR, in Deutschland es nicht vergessen.
Nicht nur in Deutschland, weltweit das nicht vergessen. Ja, so die werden sich denn die Historie vielleicht dann erfahren, was das bedeutet. Auch wenn sie das nicht sofort wissen. Die Leute in Ost-Berlin, ich war bei der Amiga, Ex-Amiga zu der Zeit. Die Amiga war gerade Schluss und das haben sie eine neue Welt gegründet. Hm. Und ich habe gesagt, okay, kann ich mein Label hier machen? Aber ich habe die Leute nicht erzählt, dass mein Label MFS heißt. Weil ich wusste, dass wenn ich das erzählen würde, würden sie mir das nicht erlauben. Ich habe denen erzählt, mein Label heißt Masterminded for Success. Das ist kreiert für Erfolg. Und die waren total begeistert von dieser positiven Botschaft. Erst als ich das erste Poster gesehen habe, wo dran steht MFS, wir sind zurück, da waren sie dann sauer. Ich fand das nicht witzig. Aber ich dachte so, das müssen sie verstehen. Die Absicht war einfach nur da, um die Leute so zu klar zu machen, man darf das nicht vergessen.
Bei uns zu Gast ist Musiker und Produzent Mark Reeder, der in den 70ern aus Manchester nach Berlin kam und geblieben ist bis heute und inzwischen sogar die deutsche Staatsbürgerschaft hat.
Genau.
Wieso das?
Brexit ist die Antwort. Ja, also Oh, vorher hatte ich das nicht nötig. Also ich war Europäer, Ende aus. Und dann irgendwann musste ich diese Entscheidung treffen. Ich bedauere, das ist wichtig gewesen. Also ich bedauere das nicht.
Protest oder Notwendigkeit?
Beides. Eigentlich beides. Ja. Mhm. Notwendigkeit, weil ich eigentlich nicht nach England zurück will. Und so als Protest. Ja.
Sie wollen nicht wieder nach England zurück. Das heißt, Sie bleiben jetzt ein Berliner, ein Kreuzberger.
Ja, ich fühle mich hier zu Hause. Das ist mein Zuhause gewesen. Also ich habe das eigentlich am ersten Tag gespürt. Hier muss ich wohnen. Und es war nicht nur, weil es günstig war oder sonst was, sondern einfach, weil ich habe eine gewisse Freiheit hier gefühlt, die ich in Manchester gar nicht hatte.
Das ist ein schönes Schlusswort. Mark Reeder, ein Brite, der einen britischen Pass haben Sie noch, aber auch sich als auch Deutscher fühlt. Ich danke Ihnen sehr für den Besuch. Es hat Freude gemacht, mit Ihnen zu reden.
Ja, gern.
Danke. Alles Gute.
Dankeschön.